Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe überlegt, ob ich Ihnen einen sanften Einstieg in das Thema gewähren kann, so eine Hinführung, die ersten zwei Minuten des Vortrags, dass der Zuhörer so langsam erstmal die Ohren aufmacht und dann die richtigen Fragen im Kopf entstehen, damit er dann den Vortrag richtig auffassen kann. Ich habe keinen gefunden, ich habe mich auch dagegen entschieden, es gibt keinen sanften Einstieg. Ich fange gleich mit dem Thema an. Es gibt in Kitas Masturbationsräume und es gibt vor allem den Plan, in Kitas Masturbationsräume einzurichten. Jetzt weiß ich nicht, was in Ihnen vorgeht, die Sie ja schon besser informiert sind. Viele andere Menschen, die diese Botschaft hören, und es gibt nicht wenige solche Berichte, dieser Art hier, Masturbationsraum in Kita, Skandal, und nicht weniger haben die Erfahrung gemacht, dass wenn sie diese Nachricht jemand anders mitteilen, dann reagiert der wie? Er reagiert ablehnend. Schauen wir uns erst nochmal einen Bericht an aus erster Hand, also einen Zeugenbericht, der auch ganz hilfreich auf YouTube und in den sozialen Medien herumgereicht wurde. Da hat also eine junge Frau ein freiwilliges soziales Jahr in einer Kita begonnen und dort geschah es dann, dass jemand auftrat, eine Organisation, die dort den Plan eröffnete, dass man also in Zukunft den Kindern Masturbation erklären und ermöglichen wolle, und sie hat empört und entsetzt reagiert. Also ich zitiere hier drei Sätze, die sie gesagt hat. Also da kam jemand in die Kita, eine Fachkraft, also eine offizielle Person, und erklärte, wir möchten in Zukunft Kindern erklären und die Möglichkeit bieten, sich zu masturbieren. Beides also erklären, was das ist, falls Sie es noch nicht wissen, denn Sie wissen es in dem Alter noch nicht, und das auch zu ermöglichen vor Ort in Räumen dort, also so in kleinen Zelten zum Beispiel war dann der Vorschlag, da haben Sie doch so einen großen Raum, da könnten Sie doch kleine Zelte einrichten. Und die Altersstufe war also für die 2- bis 6-Jährigen als Zielgruppe. Das ist jetzt alles aus diesem Bericht, aber Sie können das auch in diversen Berichten, die dann aus offiziellen, also staatlichen Gremien kommen, da können Sie das auch alles finden, solche Pläne. Jemand, der da erforschen will, kann sehen, wie das alles geplant und organisiert wird. Ich zitiere jetzt nur einmal diesen Zeugenbericht. Zielgruppe ist also, sind also die 2- bis 6-Jährigen, Vorgriff aufs Spätere, es sind also Kinder, die noch keinen sexuellen Sinn haben. Und dann kam es, weil diese junge Frau natürlicherweise empört reagiert hat und gesagt, das ist ja krank, was geht denn hier vor? Die hatte dann ein Gespräch mit der Chefin, in welchem die Chefin ihr eröffnete, wenn du damit nicht einverstanden bist, dann kannst du niemals Erzieherin werden, denn alle Erzieherinnen müssen unterschreiben, dass sie das Konzept umsetzen möchten. Und die Frau berichtete auch, dass in dieser Ausbildung dann, also die auch ein Berichtplan vorlegen müssen, wie sie denn das umzusetzen gedenken. Diese FSJlerin ist dann dort rausgeflogen, also das hat sich dann aufgelöst und dieser Bericht, den gibt es da. Und jetzt erstmal meine Frage, wie reagieren Menschen auf solche Meldungen? Also wenn Sie jemandem erzählen oder wenn ein Medium schreibt, also eine Zeitung schreibt, da gibt es eine Kita, da wurde ein Masturbationsraum eingerichtet oder es sollte einer eingerichtet werden oder es gibt im Allgemeinen den Plan, Masturbationsräume einzurichten. Wie reagieren die Menschen? Nun, eine häufige Reaktion ist, hier habe ich es mal von einem Forum im Internet genommen. Erste Reaktion, was wirklich? Du willst trollen. Also da wird an dem Überbringer der Botschaft der Verdacht herangetragen, du machst das nur, um uns zu ärgern oder um Unruhe zu stiften oder du bist ein Radikaler oder du übertreibst. Also das ist eine häufige Reaktion auf Berichte über Masturbationsräume in Kitas. Nächste Eintrag in dem Forum, dann benenne doch bitte eine Quelle für deine Behauptung. Also der, der das bringt, der hat das halt gelesen an zwei, drei Stellen, der trägt das vor, kriegt sofort einen Angriff. Da musst du erstmal eine Quelle belegen. Das ist ja jetzt eine unbelegte Behauptung. Also auch eine gewisse Art von Aggressivität kommt dann dem Überbringer der Botschaft entgegen. Also der Bote wird angegriffen. Das kann uns schon mal zu denken geben, was da in den Köpfen vor sich geht. Wieso greifen die den Überbringer der Botschaft an, wo diese Botschaft ja jetzt eigentlich nicht überraschend sein sollte angesichts der Dinge, die in den letzten 50 Jahren sich entwickelt haben. Wer ein bisschen die Augen aufmacht, den sollte das nicht überraschen. Aber dennoch, es ist immer noch so, dass der Bote angegriffen wird und das die Reaktion ist. Nun sind das manchmal Stimmen, die eher aus der Bevölkerung kommen, die so eine Sexualerziehung befürworten. Und manchmal sind es aber auch Stimmen aus dem bürgerlichen oder konservativen Bereich, die dann den Überbringer dieser Botschaft angreifen und sozusagen, du bist ein Radikalo, ich bin zwar auch bürgerlich, aber du bist ein Radikalo. Oder zumindest, sie glauben es nicht recht. Sie sind also skeptisch und sagen dann, das glaube ich jetzt nicht. So, bei uns ist das noch nicht so weit. Bei uns in der Oberpfalz, da dauert das noch 50 Jahre, bis das so kommt. Gell? Und das ist eine häufige Reaktion und vielleicht auch symptomatisch überhaupt für den Zustand von vielen Bürgerlichen in Deutschland, dass sie, wenn sie Dinge direkt in ihrem Haus, auf ihrer Türschwelle erleben, dann sagen sie, wie konnte es so weit kommen? Und davor bestreiten sie alles. Wenn es also nur der Nachbar erzählt oder engagierte Menschen wie sie erzählt, dann glaubt das erstmal nicht und sagt, ah, so, du übertreibst und so schlechte Absichten kann man doch nicht unterstellen, das ist sicher nur lokal, ist sicher nur ein Einzelfall. Und ich möchte mal hinterfragen, warum Menschen so reagieren. Also warum reagieren Menschen, die eigentlich bürgerlich sind oder konservativ sind, die also auch um das Wohl der Familie und der Kinder bemüht sind, warum reagieren die manchmal darauf ablehnend oder gar mit Aggression und sagen, das kann doch nicht sein oder ist nur ein Einzelfall und du darfst doch nicht der Regierung oder den Behörden solche Absichten vorstellen. Wenn dann das Wort Frühsexualisierung kommt, ist auch schon ein Alarmwort, das ist schon für radikallos. Wenn Sie das vielleicht im Titel einer Tagung oder einen Vortrag haben, dann kommen nicht nur die politischen Gegner und sagen, hier sind Fundis am Werk oder Rechtsradikale, sondern selbst die Menschen aus dem bürgerlichen Lager sagen dann, ja, das ist eine Übertreibung oder was auch immer. Und ich möchte dieses Phänomen kurz philosophisch beleuchten, weil dahinter manchmal, so habe ich beobachtet, die Frage steht, wie könnte etwas Schlechtes überhaupt Absicht sein? Manche sagen, es muss ja eine gute Absicht dahinter stehen. Die haben sich sicher nur getäuscht, die haben sicher nicht gewusst, dass Dreijährige noch keinen sexuellen Sinn haben. Die haben sicher nicht gewusst, dass wenn man Dreijährigen mit Masturbation konfrontiert, dass sie das durcheinander bringt. Die haben sich halt gedacht, das hilft denen so bei der späteren Entwicklung und bei der Familiengründung und so. Die denken also, es muss ja gute Absichten gehabt haben. Und da stoßen wir auf eigentlich ein philosophisches Thema, nämlich, was ist überhaupt eine böse Tat? Also, wie kann es überhaupt sein, dass jemand etwas Böses tut? Und Philosophen haben sich die Frage tatsächlich gestellt und manche haben gesagt, ja, also was heißt da böse? Ich meine, wenn man was tut, tut man es doch immer deshalb, weil man meint, dass es das Richtige ist, oder? Selbst bei Aristoteles gibt es eine Variante dieser Position, dass er sagt, man tut etwas immer aufgrund eines Gutes willen. So, und die populäre Variante davon wäre zu sagen, ja, wenn die das tun, dann haben sie doch irgendwelche guten Absichten damit. Sie täuschen sich vielleicht, haben vielleicht die falsche Theorie, haben falsche Vorstellung, muss man es ihnen nur gründlich erklären, dann wird sich das aufklären. Aber ich meine, dass das das falsche Verständnis vom menschlichen Handeln und von den schlechten Handlungen ist. Also wie kann überhaupt eine Handlung schlecht sein? Wie können böse Absichten entstehen? Ist eine böse Absicht die Überzeugung, dass die Handlung schlecht ist? Nein, das ist nicht gemeint mit einer bösen Absicht. Eine gute Handlung, die tut man in der Überzeugung, dass die Handlung gut ist. Aber das heißt nicht, dass eine böse Handlung eine ist, bei der man überzeugt ist, dass das, was man tut, schlecht ist und man tut es um dessen Willen. Es gibt böse Handlungen, sind was anderes als gute Handlungen. So, was ist jetzt eine böse Handlung? Nun, und geschehen böse Handlungen auch absichtlich? Das ist jetzt ein bisschen viel Philosophie vielleicht so nach dem Essen. Ich mute Ihnen das mal zu, wenn Sie mal einschlafen, versuchen Sie irgendwann wieder aufzuwachen, Sie können immer wieder einsteigen. Also jetzt bin ich bei der Frage, was ist überhaupt eine böse Handlung? Wie kann man etwas Böses tun? Und dann brauchen wir uns nur mal einen Fall vorstellen, wo jemand etwas Böses tut. Nehmen Sie was Drastisches, was Ihnen vorkommt. Vielleicht ein Diebstahl, vielleicht ein Kindesmissbrauch, wenn Sie es drastisch brauchen. Und dann fragen Sie sich, ist das eine absichtliche Handlung? Und die Antwort lautet ja. Also auch ganz schreckliche Handlungen, selbst eine Foltershandlung, ist eine absichtliche Handlung. Auch eine Diebstahlshandlung ist absichtlich. Das heißt, dass die Handlung zielgerichtet ausgeführt wird und der Handelnde das Ergebnis der Handlung vor Augen hat und dieses Ergebnis anstrebt mit der Handlung. Aber jetzt ist was Besonderes bei der bösen Handlung. Bei der bösen Handlung ist nämlich die Triebfeder nicht eine Überzeugung. Bei der guten Handlung tut man es aus Überzeugung, vielleicht sogar gegen die Neigung. Man tut etwas, was anstrengend ist und man tut es um der Sache willen. Man hilft jetzt einem alten, kranken Menschen, obwohl das unangenehm ist, obwohl man lieber was anderes tun würde. Da tut man es gegen die Neigung aus Überzeugung. Aber bei der bösen Handlung, da handelt man nur aus Neigung. Und die Überzeugung, vielleicht hat man sogar noch im Hinterkopf die Überzeugung, dass die Handlung ja eigentlich schlecht ist, das ist dann das schlechte Gewissen, aber die schlechte Handlung ist motiviert durch eine Neigung. Neigung oder Trieb oder Wunsch oder Aversion, das fassen wir alles so zusammen in dem Bereich Neigung. Aber Sie können sich auch Trieb vorstellen, da in dem Wort steckt schon das drin, das Motivierende. Also da treibt einen etwas an und wenn man Hunger hat zum Beispiel und dann auf das zu Essende losgeht und das dann verschlingt, dann sieht man da den Trieb. Oder der Triebtäter ist auch einer, der sehr wohl absichtlich handelt, aber eben nicht aus einer Überzeugung, sondern aus einer Neigung heraus oder einem Trieb heraus. So, und warum sage ich das jetzt eben? Bei diesem Thema, weil ich meine, dass man dieses Phänomen, wie auch viele andere Phänomene heute, nur verstehen kann, wenn man sieht, dass solche schlechten Dinge absichtlich gemacht werden und dass das Motiv nicht eine Überzeugung, sondern eine Neigung ist. Und das muss man wissen, um das Phänomen richtig zu verstehen und auch um dagegen vorgehen zu können. Wenn man nämlich bei einer bösen Handlung immer annimmt, dass es nur ein Irrtum ist, dann wird man nie den Täter stoppen können. Man wird ihn einfach missverstehen und man verbringt dann seine Zeit damit, ihn zu überzeugen, dass das eine schlechte Handlung ist und das motiviert ihn vielleicht noch mehr oder zumindest bremst ihn das nicht. Also wir müssen verstehen, dass schlechte Dinge auch absichtlich getan werden können und solche Phänomene, wie wir sie hier behandeln und wie Sie sie auch im Rest der Tagung behandeln, die entstehen absichtlich und das Motiv dahinter ist dann in der Regel nicht eine Überzeugung, sondern ein Trieb oder eine Reihe von Neigungen. Und das habe ich jetzt hier gesagt, nachdem ich vorhin darauf hingewiesen habe, dass wenn jemand anders erzählt, dass es in Kitas Masturbationsräume gibt, dann kommt oft dieser Unglaube. Und manchmal, vor allem bei Menschen, die sonst, sagen wir mal, nicht revolutionär gesinnt sind, liegt dieser Unglaube oder das Angreifen des Überbringers der Botschaft daran, dass sie eine falsche Vorstellung von schlechten Handlungen haben und dass sie meinen, alles sei doch eigentlich mit guten Absichten gemacht und es liege nur ein Irrtum vor. Nun, stellt sich aber bei dem hier genannten Thema, nämlich Frühsexualisierung, die Frage, ja, wie kann man denn das wollen? Also jetzt habe ich ja schon die These, dass das ein Irrtum ist, beiseite gewischt, aber wie kann man denn jetzt eine Neigung haben? Wie kann man darin irgendwie Gefallen finden, Kinder so zu schaden? Und da muss man mal so ein bisschen anschauen, wie das entstanden ist, diese Bewegung. Man kann natürlich auch im heutigen beginnen, wo das auftritt, das Phänomen. Aber es hilft auch, sich anzuschauen, wo denn das mit dieser Sexualisierung und mit der sogenannten Sexualerziehung seinen Ursprung hatte. Und das wäre jetzt ein großes Thema natürlich. Ich nenne jetzt eigentlich nur nicht viel mehr als Namen. Wo das entstanden ist, dann kriegen wir ein bisschen vielleicht eine Vorstellung davon, aus was für einer Neigung so eine frühe Sexualisierung entsprungen sein kann. Und die erste Sexualerziehung im heutigen Sinne, die finden wir eigentlich auf den Weg gebracht von einem gewissen Georgi Lukács, Jahrgang 1885. Und Lukács war also in Wien aufgewachsen, ja, in einer wohlhabenden jüdischen Bankiersfamilie, und er war immer schon ein recht rebellisches Kind, und entwickelte sich dann zum Sozialisten, und als er dann in der Räterepublik Bela Kunz, also einer sozialistischen Revolution, im Sozialismus schon fest, also im Kommunismus fest verankert war, da wurde er der stellvertretende Volkskommissar für Unterrichtswesen 1919. Also in den Schriften des Lukács, auch in seiner Autobiografie, dann später im Rückblick, schreibt er zum Beispiel: In den Menschen, damit meint er vor allem sich und seine Gleichgesinnten, in den Menschen war ein sehr starker Hass gegen den Kapitalismus und alle seine Formen. Diese wollten wir um jeden Preis und so schnell wie möglich vernichten. Er war ein glühender Kommunist und wurde dann also Volkskommissar für Unterrichtswesen in der Räterepublik 1919. Und was macht er als erstes? Ein radikales Sexerziehungsprogramm, also eine Sexualerziehung im heutigen Sinne, sehr aggressiv sexualisierend. Es wurde also zu grenzenlosem Geschlechtsverkehr ermuntert, es wurde zur Rebellion gegen die Eltern, gegen die Kirche ermuntert, und es wurde zu Geschlechtsverkehr bei jeglicher Gelegenheit ermuntert. Ja, warum? Warum, wenn er glühender Kommunist ist, hat er denn nichts Besseres zu tun, als eine Sexualerziehung in den Schulen einzuführen? Diese Räterepublik hat nicht lange gehalten. Die Ungarn haben sich davon befreit, wollten davon nichts wissen und haben die zum Teufel gejagt. Also, aber als sie die Chance hatten, politisch wirksam zu werden, haben sie ein Sexualisierungsprogramm in den Schulen aufgelegt. Warum? Ist denn das Ziel des Kommunismus und des Marxismus nicht, die Arbeiter zu befreien und ihnen Wohlstand zu ermöglichen? Was hat denn das mit einem Sexualisierungsprogramm zu tun? Schauen wir mal einen zweiten an, aus der gleichen Generation, der ein bisschen später, 12 Jahre später, ist er geboren, der ebenfalls so eine radikale Sexualisierung propagiert hat. Das ist ein gewisser Wilhelm Reich, ebenfalls aus der österreichischen K&K-Monarchie, etwas weniger wohlhabend, aber auch wohlhabend. Die Familie Reich hatte also ein Gut, da Richtung, wo auch immer, da in Böhmen. Und Wilhelm Reich hatte eine schwere Kindheit. Es war also eine jüdische Familie auch. Sie hatten einen Hauslehrer zu Hause. Und der kleine Wilhelm bekam mit, dass seine Mutter eine Affäre mit dem Hauslehrer hat. Nach einiger Zeit hat er das dem Vater irgendwie gesteckt, und Vater wurde schwer krank, starb daraus, ob an Gram oder an der Krankheit oder an beidem, weiß man nicht. Die Mutter nahm sich das Leben, Die jüngere Schwester war schon im Kindsbett gestorben. Der Bruder ist an der gleichen Krankheit wie sein Vater gestorben. Wilhelm Reich hatte keine einfache Kindheit. Was macht er aus seinem Leben dann? Er studiert Medizin, kommt in die Psychoanalyse, widmet sich dem Thema Sexualität und geht einen etwas anderen Weg als die Psychoanalyse. Die Psychoanalyse hat gesagt, dass aus der Sublimierung, also Kontrolle würden wir sagen, Unterdrückung aus deren Diktion des Sexualtriebs, können andere kulturelle Energien entstehen. Und Reich hat gesagt, Reich sozusagen ging das noch nicht weit genug, Reich hat gesagt, Sexualmoral ist immer schädlich. Sexualmoral muss weg. Sexualmoral entsteht durch den Kapitalismus und verhindert die Durchsetzung des Kommunismus. Er schrieb also ein Buch 1936, stellen Sie sich vor, wo wir sind also noch vor dem Zweiten Weltkrieg, es ist kein junges Phänomen. Die Sexualität im Kulturkampf hieß das Buch, zur sozialistischen Umstrukturierung des Menschen. Sozialismus und Sexualerziehung haben was miteinander zu tun. Die Unterdrückung der sexuellen Energie, sagt Reich, führt zu unzweckmäßigem, irrationalen Handeln. Damit der Mensch rational sein kann, muss alle Sexualmoral weg. Jede Sexualmoral ist neurotisch. Und daher entstand das Buch, wurde dann später Sexuelle Revolution genannt, die Sexuelle Revolution, Sexual Revolution, sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch, wurde das Buch dann später in der Studentenbewegung einflussreich aus naheliegenden Gründen. Also wieder bei Reich, eine Verbindung zum Sozialismus und eine enorm zielgerichtetes Programm, die Menschen zu sexualisieren. Das war wirklich das Programm. Die Sexualmoral muss weg, die Leute sollen Sex haben, so viel wie möglich, bloß nicht in einer geordneten Familie, bloß nicht immer mit der gleichen. Also das ist das Ziel. Deswegen alle Varianten, die sagen, das ist Irrtum und Missverständnis, man muss ihnen nur genau erklären, wie Kinder funktionieren, trifft nicht den Kern, und mit solchen falschen Vorstellungen macht man es den Betreibern solcher Dinge noch besonders einfach. Nun habe ich die Frage angedeutet, was denn Sexualisierung mit Sozialismus zu tun hat. Das wäre ein Thema für mehrere andere Vorträge, deswegen fasse ich es nur zusammen. Sie können dann gerne in der Diskussion oder danach noch aufgreifen. Ich versuche das nur kurz zusammenzufassen, damit ich es einmal genannt habe, wie es funktioniert, bevor ich dann mehr in die Details gehe. Es soll ja hier auch um die Frühsexualisierung gehen. Bei Reich und bei Lukas steht natürlich die Sexualisierung der Heranwachsenden, also der Pubertären und der jungen Menschen im Vordergrund. Das war erstmal das Erste, das sie erreichen wollten. Sie hätten sicher dem anderen auch zugestimmt, aber da geht es sozusagen um die erste sexuelle Revolution, die betraf die Heranwachsenden, die schon einen Sexualtrieb haben. Die neuere Variante der Sexualerziehung geht eben an die Kinder, die noch keinen Sexualtrieb haben. Aber schauen wir uns noch mal kurz die Verbindung an zum Sozialismus, damit man ein bisschen versteht, wo das herkommt und was da überhaupt vor sich geht in den Betreibern dieser Bewegung. Wobei ich gleich betonen muss, natürlich haben verschiedene Unterstützer dieser Sexualisierung unterschiedliche Motive. Das muss ich gleich betonen. Jetzt dieser eine Strang sozusagen ist nur bei den Vordenkern da, aber den muss man eben auch mal angeschaut haben. Kurz zum Sozialismus, also weil wir da jetzt eine Verbindung zwischen Sozialismus und Sexualerziehung gesehen haben. Ist denn der Sozialismus, so könnte man denken, nicht eine Theorie, die den Arbeitern helfen soll? Das ist ja das, was vorgegeben wird. Nun, und da würde ich mal ganz schnell sagen, das kann ich andermal gerne verteidigen, aber das ist das vorgegebene Ziel. Aber man muss sich ansehen, was die sozialistischen Revolutionen tatsächlich tun. Und was sie tun, ist, dass sie die Ordnung zerstören, also zum Beispiel die Monarchie zerstören oder was auch immer da besteht, und sie ergreifen die Macht und dann errichten sie eine Parteidiktatur. Und wenn etwas getan wird, dann ist davon auszugehen, erst einmal, dass das Getane, also das Erreichte, auch das Motiv und das Ziel der Handlung war. Und so wird es beim Sozialismus wohl auch sein, denn es gab 100 sozialistische Revolutionen. Alle haben das Gleiche gemacht, alle haben die Ordnung zerstört, alle haben die Macht ergriffen und alle haben eine Parteidiktatur errichtet. Also können wir davon ausgehen, dass das Sozialismus ist, egal ob die sagen, sie wollen den Arbeitern helfen. Das ist nur die Folklore, ist nur das Aushängeschild. Und wenn man es so sieht, also wenn man als Kern des Sozialismus identifiziert, das Ziel, die Ordnung zu zerstören, das ist jetzt ein, man könnte auch sagen, das Gute zu zerstören, ich muss es jetzt so kurz zusammenfassen, wenn man sieht, dass das Ziel ist, die Ordnung zu zerstören, dann kann man auch eine Ähnlichkeit oder eine Parallele zwischen Sexualerziehung und dem Rest des Sozialismus ahnen. Man kann sehen, wie sie dem gleichen Ziel dienen könnten. Denn im Marxismus-Leninismus wird ja das Eigentumsrecht angegriffen. Und es wird also gesagt, das müssen wir aufheben, wir müssen enteignen und umverteilen, und auf dem Weg dorthin kriegt es erstmal der Staat und die Partei. Und so sehen wir, dass das Eigentumsrecht gekippt wird und dadurch die Ordnung in Europa gekippt wurde und die Macht ergriffen wurde. Also das war also, wenn Sie in einer bestehenden Ordnung, wie Europa es war, das Eigentumsrecht bestreiten und so verwenden, wie die sozialistischen Revolutionen es tun, dann haben Sie die Ordnung gekippt und können die Macht ergreifen. Und da sehen wir jetzt die Ähnlichkeit, denn die Sexualmoral ist auch ein Teil der Ordnung. Und wenn man das, man kann eben die Ordnung noch umfassender bekämpfen, wenn man nicht nur direkt an das Eigentumsrecht geht, sondern auch an andere Teile der Ordnung. Und Wilhelm Reich hat das gründlich beschrieben in seinem Buch, wir kommen mit dem Kommunismus nicht weiter, weil der steckt überall in den Köpfen und in den Strukturen und in den Familien drin. Und das können wir aufbrechen, indem wir die Sexualmoral auflösen. Die Sexualmoral steht dem Kapitalismus entgegen. Und deshalb greifen die Sexualmoral an. Und dann sehen wir auch das Gemeinsame zwischen dem Marxismus-Leninismus und der Sexualerziehung. Beide greifen nämlich das Gute an. Beide greifen die Ordnung an und das, was in einem Volk, in einer Gesellschaft vorhanden ist, die Institutionen, also die Familie und die Moral und die Denkweisen und die Lebensweisen, die Sitten der Menschen, die dort leben. Und das kann man eben zusammenfassen, um die Ordnung noch effizienter zu zerstören und um die Gegner noch kräftiger, wirkungsvoller zu entmachten. Wenn man also die Sexualmoral zerstört und Sexualisierung betreibt. Wir können nun sehen, warum die Sexualerziehung im Sozialismus entstanden ist, nämlich weil sie beide Strategien dazu sind, die Ordnung zu zerstören und die Macht zu ergreifen. Sodass also die Theorie des Marxismus nicht seine Triebfeder ist. Wie gesagt, kann ich gerne länger erläutern, oder habe ich an anderer Stelle getan. Ich bringe es Ihnen jetzt nur, um den Rahmen meiner Analyse vollständig zu machen. Die Theorie des Marxismus ist nicht das eigentliche Motiv, sondern ein Mittel zur Erreichung des Ziels. Und das Ziel ist, die Ordnung zu zerstören und die Macht zu ergreifen. Und jetzt zu den Motiven. Die Motive sind, wie gesagt, vielschichtig. Wenn wir eine politische Bewegung, gesellschaftliche Bewegung ansehen, wie die vorliegende, also wie zum Beispiel die Sexualisierung, dann ist das Erste, dass die daran mitwirken, also die Lehrer und die Direktoren und die in den Behörden, die unteren Angestellten dort, die meisten Menschen werden in so etwas zu Mitwirkenden dadurch, dass ein Druck entsteht, dass sie Ansehen und Karriere machen wollen. Sie wissen genau, wenn ich da jetzt nicht mitmache, dann kriege ich die nächste Beförderung nicht mehr in meiner Behörde. Oder wenn ich eine Parteikarriere verfolge, wenn ich jetzt was gegen Sexualerziehung sage, bin ich gleich radikal, dann werde ich gleich in die, wer weiß wohin gestellt, dann kriege ich den nächsten Listenplatz, werde ich nicht mehr aufgestellt bei der nächsten Bundestagswahl. Also ganz effizient funktioniert so Druck, und die meisten Mitwirkenden, die machen einfach deshalb mit, weil es so einen Druck gibt. Entweder gibt es einen Meinungsdruck oder es gibt einen Karrieredruck. Jedenfalls wollen sie Ansehen und Karriere fördern, oder sie wollen einfach nicht so eigenständig denken und dort auch lieber mitschwimmen. Sie wollen sozusagen keinen Liebesentzug erleben. Mit diesen Mechanismen können sie schon ein Volk und ein Land sehr vollständig umkrempeln, wenn es ihnen denn gelingt, solche Filter- und Druckmechanismen aufzubauen. Das zweite Grundmotiv, das ich hier ausmachen würde, ist immer Macht. Macht in jeder so einer großen Bewegung spielt immer auch Machtstreben mit, und wenn sie die alte Ordnung zerstören, dann hat das immer auch etwas mit Macht zu tun, weil sie ja die bisherigen Träger der Macht dadurch schwächen, indem sie also die ihre Moral schwächen oder indem sie quasi ihnen ihre Kinder wegnehmen, indem sie die Kinder zur Rebellion oder zur Aufgabe der Sexualmoral führen, dann haben sie die alte Elite geschwächt. Also Macht spielt auch immer eine Rolle. Man kann auch sowohl den Marxismus-Leninismus als auch Sexualisierung als Mittel im Kampf gegen ein anderes Volk verwenden. Ich erinnere daran, dass zum Beispiel die bolschewistische Revolution in Russland 1917 zu einem wesentlichen Teil von der Regierung in Berlin finanziert war. Also man kann auch Sexualisierung einsetzen, um ein anderes Volk, eine andere Gruppe zu schwächen. Man kann ein anderes Land mit Pornografie oder eben mit Sexualerziehung fluten, dann werden die geschwächt, dann wird die Ordnung dort geschwächt und die einzelnen Menschen werden geschwächt. Es hat ja zum Beispiel in der Sowjetunion dann die Sexualisierung ein Ende gefunden. Dort hat man dann gesagt, nein, jetzt wollen wir unsere Sowjetunion bauen. Da gab es dann nicht mehr diese Sexualisierung, die hat man dann nur im Westen gefördert. Also ich sage jetzt gar nicht, wer das wo fördert. Ich muss hier als Philosoph nur feststellen, was für Motive es geben kann. Man kann es anwenden, die Sexualisierung, um eine andere Gruppe zu schwächen. Und das Vierte, und darauf habe ich vorhin so abgezielt, man kann auch direkt eine Aversion gegen das Gute haben, gegen das Gute, gegen die Ordnung. Muss man ein bisschen länger drüber nachdenken, um zu sehen, wie das geht. Am einfachsten sieht man es beim Sexualtrieb eigentlich dadurch, dass die Sexualmoral einem Menschen eben manchmal sagt, wenn die Person etwas will, dann sagt die Sexualmoral, das ist jetzt aber nicht gut, wenn du das willst. Ja, also der Sexualtrieb will eine Verbindung mit einer bestimmten anderen Person und die Sexualmoral sagt, nein, das ist jetzt unpassend, du solltest den geeigneten Lebenspartner fürs Leben zuerst suchen oder einen Bund schließen und erst dann. Und da kann ein Mensch rebellieren. Da kann er anfangen, oh, das ist doch alles eine Unterdrückung. Das wurde dann die sexuelle Revolution ja viel mit dem Wort Befreiung verknüpft. Da haben also wurden Menschen dafür geführt, anstatt einfach sozusagen zur Kenntnis zu nehmen, die haben halt einen Sexualtrieb und die wollen sie ausleben und deswegen mögen sie das jetzt nicht, dass ihnen jemand etwas verbieten möchte, sagen sie, ja, die unterdrücken mich nur. Und jetzt komme ich zu wahrer Freiheit. So haben sie das also kaschiert, dass es ihnen um den Trieb geht. Also das kann der erste Schritt in einer Aversion gegen das Gute sein. Man kann das aber weiterentwickeln, man kann überhaupt dazu kommen, diese Schöpfung nicht zu mögen mit all ihren Herausforderungen und Ungleichheiten. Warum muss ich denn jeden Morgen aufstehen und arbeiten? Und warum sind denn die Mittel so knapp? Und warum sind manche so arm und manche so reich? Warum hat mein Nachbar viel mehr als ich, obwohl ich viel klüger bin als der Nachbar? Man kann sich hineinsteigern in eine Aversion gegen die Schöpfung. Und das ist das, was natürlich in den Medien oder in den Schulen auch eifrig betrieben wird. Dann wird dann gesagt, dass das alles schlecht ist. Da kommt dann dieser kritische Geist. Und in der Philosophie hieß es dann kritische Theorie. Also man kann einen Menschen so erziehen und dazu hinbringen, dass er überall kritisch ist, überall was Schlechtes sieht, alles schlecht redet und außer bei sich. Das ist die moderne Variante der Sache mit dem Balken und dem Splitter. Also wenn man überall sagt, das ist aber schlecht, die Frauen werden unterdrückt, nur die Schwarzen und das ist doch auch nur ein Unterdrückungswesen gewesen und dann nicht mehr, und das dann verwendet, um selber mit eigener Mühe die Welt zu verbessern, sondern die anderen runterzudrücken und die Ordnung zu zerstören, dann sind sie schon auf dieser Route, die wir hier verfolgen. Also man kann auch diesen kritischen Geist entwickeln, sodass, wie ich hier sage, auch eine Aversion gegen das Gute das Motiv sein kann für Sozialismus und für Sexualisierung. Und das ist jetzt, damit belasse ich es jetzt bei meiner Kurzanalyse. Wie gesagt, ich muss das jetzt kurz zusammenfassen, um Ihnen die ganze Analyse zu geben. Ich verteidige gerne jeden Bereich davon oder gehe in die Tiefe, aber das ist mein Gesamtbild, wie man das zu verstehen hat, wie man das Phänomen zu analysieren hat, was da vor sich geht. Es ist getragen von einem Trieb, also in der Durchführung natürlich durch Gruppendruck und Organisation und Karrierestreben und Meinungsdruck und so etwas getragen, aber da sozusagen um die Vordenker sind durchaus auch von den anderen Motiven getrieben, und dazu gehört eine Aversion gegen das Gute und gegen die Ordnung, wie auch immer ein Machtstreben oder auch mal ein Kampf gegen ein anderes Volk. Also das Ergebnis davon ist, dass ich eigentlich nur festhalten möchte, ist, die Sexualisierung ist Absicht. Das ist kein Fehler, sondern das ist Absicht. Das ist eigentlich die These, auf die ich im bisherigen Teil des Vortrags hinaus möchte. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie die Sexualisierung jetzt bei uns, also in Europa, im sogenannten Westen stattgefunden hat. Und da hatten wir ja zuerst nach dem Krieg und dann vor allem in den 60er Jahren die sexuelle Revolution für Pubertäre und für Erwachsene, wo also dann die jungen Menschen, die Pubertierenden, wie man dann sagte, die Heranwachsenden, also die ab 16-Jährigen und dann die Studenten, die wurden also zur Revolte gegen ihre Eltern gebracht. Da wurde dann gesagt, das ist alles unterdrückerisch und alles eng. Und diese Enge ist auch das, was zum Nationalsozialismus geführt hat. Und deswegen ist das ganz schlecht. Und deswegen solltet ihr euch nicht mehr unterdrücken lassen und solltet euren Sexualtrieb ausleben. Und wenn man dem dann nachhilft, sozusagen, wenn dann die Menschen tatsächlich die Möglichkeit haben, den Sexualtrieb auszuleben, dann braucht man gar nicht mehr so viel Propaganda dazu. Und schon ist das geschehen. Man muss nur die alten Eliten, die Eltern und die alten moralischen Institutionen, die Kirche oder wer auch immer da Moral geprägt hat, die muss man diskreditieren, indem man sagt, die sind alle unterdrückerisch oder, wie sagt man, unglaubwürdig oder sogar Nazis. Das hat dann in Deutschland auch noch funktioniert. Also so diskreditiert man das und so konnte man die jungen Menschen dann dazu führen, den Sexualtrieb anders auszuleben, als die Sexualmoral es bisher vorgesehen hatte. Also, und das Ergebnis und das Ziel davon ist, dass junge Menschen von der Sexualmoral und von der Bildung stabiler Familien ferngehalten werden. Das ist Ihnen natürlich klar, aber man kann es gar nicht oft genug in Erinnerung rufen und in Verbreitung bringen. Die traditionelle Sexualmoral ist einfach eine vernünftige Sexualmoral, man kann sich schon fast konsequenzialistisch begründen. Es geht in der traditionellen Sexualmoral so, man kann sich schon verstehen, indem man sich nur überlegt, wie wachsen Kinder gut heran? Wie wachsen sie am besten heran? Und da fordert es nicht viel empirische Forschung, um herauszufinden, sie wachsen am besten heran in Familien aus einem Mann und einer Frau und immer der gleichen Frau, immer dem gleichen Mann, die auch die Eltern dieser Kinder sind. Und wenn man ein Kind hat, braucht man 20 Jahre, um es heranzuziehen. Wenn man dann 10 oder 20 Jahre lang Kinder hat, dann ist man bei 30 oder 40 Jahren. Das heißt, man bräuchte eine stabile Zelle, ein stabiles Paar, um die Kinder gut zu erziehen für diesen Zeitraum. Das ist also dann schon so gut wie lebenslang. Und so hat man dann eigentlich schon relativ einfach, ohne sogar nichts gegen Moral, aber es kann sozusagen jeder auch ohne große moralischen Einsichten erkennen, diese Sexualmoral ist die beste. Es ist die zum meisten Glück für die Kinder und für die einzelnen Menschen führt. Und das hat man natürlich versucht, diesen einfachen Gedankengang hat man in dieser ersten sexuellen Revolution versucht, völlig zu diskreditieren, indem man gesagt hat, es ist nur Unterdrückung, alles nur Lüge und sonst was. Und der Trieb, die funktioniert, man verpasst viel, wenn man den Trieb nicht frei auslebt. Aber die traditionelle Sexualmoral will einfach nur, oder sagen wir mal vor allem nur, dass Kinder gut heranwachsen können. Und dazu gehörte natürlich, dass man dann, wenn denn in Menschen der Sexualtrieb erwacht, dass der junge Mensch dann die Beziehung zum anderen Geschlecht ausrichtet an diesem Ziel, den richtigen Lebenspartner zu finden, den richtigen Ehepartner zu finden. Und wenn man das macht, dann darf man eben nicht, also dann ist es nicht zielführend, wenn man mit 16 anfängt, Freund, Freundin zu haben. Wenn man mit 16 anfängt, Freund, Freundin zu haben, das dann auch noch sexuell wird, dann hat man also die traditionelle Sexualmoral umgangen. Dann ist man nicht dem Rat der Väter gefolgt, die gesagt haben, bevor du mit der Person dich einlässt, dich verbindest, sollst du überlegen, ist es die richtige Person. Sonst gibt es nur Tränen und keine stabilen Familien. Also was hat man gemacht? Man hat propagiert natürlich die Sexualisierung, aber allein schon dadurch, dass man die Kinder und die Jugendlichen dazu geführt hat, Freund, Freundin zu spielen, hat man sie schon abgebracht von der Sexualmoral und so hat man schon der Bildung stabiler Familien und der Geburt von Kindern und dem gesunden Heranwachsen von Kindern effizient entgegengewirkt. Und die Zahlen und das allgemein Beobachtbare zeigt, dass das großen Erfolg hatte. Also da geht es natürlich dann auch um Macht, also ich sage jetzt natürlich, es geht auch um Macht, weil die sexualisierten Menschen und die ohne starke Familien heranwachsenden Menschen sind grundsätzlich oder im Durchschnitt weniger stark, sie sind weiter steuerbar. Wenn Sie eine Gesellschaft haben von fragmentierten Menschen, dann sind die leichter steuerbar, als wenn Sie stabile Familien haben, wo, wenn einer mal in Not kommt, die Familie einschreitet und so weiter. Also diese, und natürlich, wenn sie so sexualisiert sind, dann tragen diese Menschen, die ihr Leben so gelebt haben, die Sexualmoral, überhaupt die Moral und das Christentum und die Volkszugehörigkeit, die tragen die nicht mehr weiter. Und so hat man also dieses Volk so geschwächt und man hat die Zahl der Geburten entsprechend verringert. Und damit hat man Macht erlangt. Also diejenigen, die das initiiert haben, die haben Macht erlangt über die alten Eliten und die alten Strukturen. Auch über die alten Personen sozusagen, die Väter und Mütter, denen die jüngere Generation dann nicht mehr folgt und die dann den Konflikt hatten, wo also die Kinder rebelliert haben gegen diese Eltern haben dadurch an Macht verloren und sitzen nur noch da und sind betrübt darüber, was denn so geschieht und sagen, wie konnte es denn so weit kommen. Also auch die erste sexuelle Revolution hatte schon viel mit Macht zu tun. Die Eltern und auch die Kirchen und die Gedanken, die alten Gedanken, die also die Sexualmoral getragen haben, die werden entmachtet oder die Kirchen, die kann man auch verändern, sodass sie selber nicht mehr die Sexualmoral vertreten. Jedenfalls wird das Christentum entmachtet. Und jetzt im Titel dieses Vortrags geht es aber nicht mehr um diese erste sexuelle Revolution, das habe ich jetzt so kurz zusammengefasst, nur wie die Wirkungen davon sind, dass das die Wirkungen hat, können wir in der Diskussion gerne vertiefen. Wichtig ist jetzt zu verstehen, dass wir jetzt auf einer zweiten Stufe der Sexualerziehung angelangt sind. Und das ist wichtig zu verstehen, dass das jetzt eine neue Strategie ist, für dasselbe Ziel, aber es ist eine neue Strategie, weil man jetzt gezielt Kinder angeht, die nicht mehr einen Sexualtrieb bereits haben. Also man geht absichtlich auf die 2- bis 6-Jährigen zu, weil die eben noch keinen Sexualtrieb haben und so, wenn man sie dann mit Sexualität konfrontiert, man bestimmte Ziele man kann damit sehr viel bewirken. Was bewirkt man damit? Sie haben vielleicht mehr empirisches Wissen darüber als ich, man beobachtet eine Traumatisierung des Kindes. Also Kinder sind schockiert, finden es eklig und wollen damit nichts zu tun haben. Sie sind auf alle Fälle schockiert. Es ist eine Art Traumatisierung. Wenn Sie diesen Sinn ansprechen, den sexuellen Sinn ansprechen, bevor er da ist und dann das vielleicht auch noch physisch durch Masturbation sozusagen wachrütteln oder reizen, im Körper etwas reizen, was jetzt eigentlich noch nicht vorgesehen ist im Körper, dann führt das zu gravierenden psychischen Veränderungen und Fehlentwicklungen oder Belastungen in diesem Kind. Was ich vielfach gehört habe, ist, dass auch die Bindung zu den Eltern dadurch geschwächt wird. Und die ganze Sexualerziehung in den Schulen hat immer die wissen genau, sie dürfen die Eltern nicht fragen. Also das Ziel ist, die Eltern nicht zu fragen, weil man sagt, das ist ja sowieso ein Menschenrecht für die Kinder, dass die ihre Sexualtrieb ausleben, deswegen dürfen wir die Eltern nicht fragen, weil sie genau wissen, die meisten Eltern würden das nicht wollen. Also umgeht man das gezielt, dass die Eltern informiert werden. Und wenn die Eltern nachfragen, dann versucht man das abzuglätten oder man sagt, das sind nur Rechtsradikale, deren Kinder Zöpfe haben. Oder jedenfalls sagt man, versucht man das beiseite zu wischen. Man weiß genau, die Eltern hätten da was dagegen und deshalb teilt man es ihnen nicht mit. Dass das ein Rechtsprinzip bei uns ist, also bei Ihnen ist, dass die Eltern informiert werden müssen, das interessiert die natürlich nicht, das wissen die auch, aber sie sind dagegen. Muss man wissen, das bloße Recht haben, heißt nicht Recht bekommen. Und das ist hier auch, gilt auch hier bei der Information und bei dem Vorrecht der Eltern. Das kann noch so oft im Grundgesetz drinstehen, dass die Erziehung das natürliche Recht der Eltern ist. Das ist ja genau das, was sie nicht wollen. Und die sind zielgerichtet, wie gesagt. Nicht davon ausgehen, dass die Irrtümer machen. Die machen ganz wenig Fehler. Die machen viel weniger Fehler als die Bürgerlichen. Natürlich wird dann auch der Sexualtrieb in der Entwicklung des Kindes gestört, also es verhindert die Entwicklung des Sexualtriebs unter Kontrolle durch den Verstand. Also als Ziel habe ich hier angenommen, Sexualtrieb ist gut, aber er soll vom Verstand kontrolliert werden, also gesteuert werden, sodass er dann im richtigen Rahmen stattfindet und zur Stärkung und zum Wachstum der Familie beiträgt. Also wenn man die Kinder früh sexualisiert und damit diesem Thema in Verbindung bringt, leuchtet es schon ein, dass das die gesunde Entwicklung einer Entstehung und Entwicklung einer Ehe danach nicht gerade fördert. Also, dass das dadurch gestört wird, sagen wir es direkt. Und dann auch die Menschen, die so traumatisiert entstehen und mit verwirrtem Sexualtrieb und dann auch verwirrtem, durcheinandergebrachtem Familienleben, also Sexualleben, das sind natürlich auch schwächere und leichter zu kontrollierendere Menschen, wenn man also einen starken Staat aufbauen möchte. Nun will ich Ihnen noch vorführen, dass während die Bürgerlichen das nur so am Rande zur Kenntnis nehmen, dass da irgendwie ein bisschen mehr Sexualerziehung stattfindet, als man so für vernünftig halten würde, während die Bürgerlichen also das nur so mit einem halben Auge sehen, haben die Kreise, die das betreiben, nicht nur enorme Summen von Geld zur Verfügung, sondern sie betreiben ihre Theorie auch sehr gründlich. Und sie wissen genau, was sie tun, wenn sie die Kinder sexualisieren und mit sexuellen Inhalten konfrontieren. Und sie studieren das genau. Und ich zeige Ihnen das nur mal vor. Es gibt also sogenannte wissenschaftliche Zeitschriften. Es wird die Wissenschaft dafür in Anspruch genommen, also bei ganz vielen auch der destruktiven Bewegungen in Europa der letzten 100 Jahre bemüht man sich sehr, also bemühen die Betreiber dieser Entwicklungen sich, dieses als wissenschaftlich darzustellen, damit sie die normalen Bürger, sozusagen die Mager und die Populären, also das Volk, damit sie denen sagen können, aber die Wissenschaft hat das festgestellt. So gibt es jetzt auch wissenschaftliche Zeitschriften in der Pädagogik oder wie man das auch nennen will, die diese Dinge genau untersuchen. Und hier nur ein Beispiel so eines Artikels, der heißt also von einem gewissen Julie Garlin aus Kanada, Interrogating Innocence, Childhood as Exclusionary Social Practice, also Unschuldigkeit hinterfragen, da haben Sie dieses alte Thema kritische Theorie, alles kritisch hinterfragen. Sie kennen das sicher aus die 68er-Lehrer, alle darf man, alles soll man hinterfragen, nur diese Lehrer natürlich nicht und nicht den Sozialismus. Alles hinterfragen ist immer gegen die anderen gerichtet, das ist ein Kampfmittel. So, und hier geht es darum, Unschuld zu hinterfragen, also die Idee der Unschuld zu hinterfragen. Childhood as exclusionary social practice. Was macht man da? Sagt man, ja, da gibt es diesen Gedanken der Unschuld und dann redet man ein bisschen herum und dann hat man raus, aha, da werden wieder Leute ausgeschlossen. Exclusionary social practice. Das ist so, wie wenn Sie sagen, das ist so, wie man auch sagen kann, Mathematik ist auch exclusionary. Warum? Weil Mathematik, wenn man das jetzt so als Ideal nimmt, dann werden doch wieder die ausgeschlossen, die das weniger gut können. Anderer Artikel, Queer Futurity, wieder aus Kanada. Queer Futurity and Childhood Innocence, Beyond the Injury of Development. Queer Futurity and Childhood Innocence, also kindliche Unschuld. Die wissen genau, dass sie kindliche Unschuld hinterfragen müssen. Und genau in dem Sinne von Wilhelm Reich. Wilhelm Reich hat gesagt, wir müssen all das anschauen, alle diese kulturellen Phänomene, diese geistigen Phänomene, die dem Sozialismus entgegenstehen und dieser furchtbaren westlichen Gesellschaft, die dieses furchtbare Abendland noch zusammenhalten. Das müssen wir alles angehen. Wir müssen überall rein. Kindliche Unschuld. Da müssen wir rein, weil sie genau wissen, die Menschen spüren genau, da ist was mit kindlicher Unschuld. Ja, das ist so eine Art, was ist es denn, Unschuld? Ja, kindliche Unschuld. Die Menschen wissen genau, was es ist, also wenn sie ein Kind sehen. Sie können es nicht so leicht formulieren, kindliche Unschuld. Und dass man sagt, wenn man diese Kinder mit Sexualität konfrontiert, dann bricht was. Und sie wollen brechen. Also, und die erforschen das genau. Queer Futurity, wird es noch zusammengebracht. Queer, was heißt queer? Ist das Codewort dafür, dass man sich an nichts hält. Also queer ist eine positive, das sozusagen verherrlichende Form des, also aus einer richtigen und aus einer christlichen Sicht gibt es Versuchungen und denen soll man widerstehen. Und wenn man es jetzt von der Gegenseite, sozusagen von der teuflischen Seite sieht, dann stellt man das als fröhlich dar und stellt alles, was Normen und Moral bricht, als etwas Positives dar, entweder als gay oder als queer. Und queer heißt, alle Normen einfach mal brechen. Man hat dir so viel eingeredet in deiner Kindheit. Deine Eltern wollen alle, die wollen nur das Schlechteste, die wollen dir alles verbieten. Probier doch einfach mal aus, hör mal nicht auf die Eltern und auf die Kirche und so. Auch alles ausprobieren. Queer Futurity. Also, kindliche Unschuld soll zerstört werden. Sie ist ein mächtiger gesellschaftlicher Mythos. Also gesellschaftlicher Mythos. Wenn die sowas feststellen, was ihrer Umgestaltung der Gesellschaft und ihrer Machtergreifung entgegensteht, nennen sie es einen Mythos und sagen, es ist ein mächtiger Mythos. Das muss man zerstören. Denn auch da stecken Machtstrukturen dahinter. Das ist auch bei Wilhelm Reich. Überall, da stecken Machtstrukturen dahinter. Stimmt ja irgendwie auch. Weil ein Volk, eine Gesellschaft und einzelne Menschen, die klare, richtige Moralvorstellungen haben, die sagen, taugt nichts, wenn die Jungen schon sich paaren wie die Kaninchen, sondern es ist besser, sie suchen sich einen Lebenspartner, bilden eine starke Familie, Sexualität haben sie dann eher noch mehr, Kinder haben sie dazu, glücklich sind sie auch, Volk wächst, Kinder glücklich, Kinder wachsen viel besser heran, das ist das Vernünftige. Das wollen die nicht. Das sind ja auch Machtstrukturen, weil wenn so gesunde Strukturen da sind, die haben eine gewisse Wehrhaftigkeit. Wenn dann einer die Macht erlangen will, ein Sozialist, der sagt, du sollst gefälligst arbeiten, wenn du an Wohlstand zunehmen möchtest. Das ist richtig, der Kommunismus stößt da auf ein Hindernis, wenn es gesunde Strukturen und gesunde Moral gibt. Und deswegen zerstören die Sozialisten, also die Revolutionäre, die die Macht erlangen wollen und diese Ordnung zerstören wollen, wollen auch die kindliche Unschuld zerstören. Bestehende Sozialstrukturen stecken drin und auch White Supremacy. Sie werden staunen, was die alles, also die White Supremacy kann man aus allen möglichen Dingen, aus der Logik, aus der Mathematik, kann man überall sehen, in diesem Schrifttum, in diesem, sagen wir mal, sozialistischen, quasi wissenschaftlichen Schrifttum. Man kann auch sagen, es perpetuiert oppressive Zustände, also es verfestigt Unterdrückungszustände, sagt man auch gerne bei allen Dingen, die man zerstören möchte. Und so sagt man es auch bei der kindlichen Unschuld in diesen Artikeln. Ein Phänomen, das hier noch dazugehört, das ist dann das Letzte, worauf ich verweisen möchte, weil es doch relativ häufig auch ist, Drag Queen Story Hour. Ich weiß nicht, Sie haben vermutlich alle schon davon gehört, ich weiß nicht, in wie vielen Städten oder Schulen es stattgefunden hat. Bei uns in der Nähe wurde sowas in Dornbirn angesetzt, Drag Queen Story Hour. Da haben sie also nicht nur Trans-Personen, sondern Personen, die gekleidet sind, so dass sie alle Konventionen und alles Normale sprengen. Also sie kleiden sich so, dass sie möglichst viel Normalität sprengen. Und das stellen sie dann positiv dar als etwas Fröhliches und alles, was dagegen ist, als Unterdrückung. Und bei Drag Queen Story Hour geht es also darum, das wird ja immer als etwas Fröhliches verkauft und diejenigen, die dagegen sind, die werden natürlich immer als Miesepeter dargestellt und als diejenigen, die da verklemmt sind oder gar kontrarevolutionär oder rechts sind. Was ist das Ziel dahinter? Auch dazu gibt es wissenschaftliche Artikel. Wissenschaftlich, also das Attribut der Wissenschaftlichkeit, wird überall verwendet, wo man Revolution machen möchte. Hier ein Artikel, auch aus einem wissenschaftlichen Zeitschrift bei Routledge, Drag Pedagogy, also Drag wie bei dieser Drag Queen, also Drag Pedagogy, the playful practice of queer imagination in early childhood. Die überlegen genau, was sie erzielen damit. Es ist nicht so, dass die das einfach nur mal so machen, weil es so lustig ist und so. Und die studieren genau, was damit geschieht. Die Kritiker, die sind meistens gar nicht so gut informiert. Die stellen fest, das ist irgendwie, die merken zu Recht, das stimmt was nicht, das ist schlecht. Aber die anderen sind ihnen sozusagen an Intellekt und an Forschung meilenweit überlegen, weil sie das schon lange erforscht haben, was sie wollen und wie sie das aber verkaufen und wie sie die dummen Konservativen da in die Pfanne hauen. Also Drag Pedagogy, Pädagogik in diesem Drag-Sinn, spüre deine Fantasie, muss man vermitteln. Lass dich doch nicht in deiner Fantasie einengen. Spüre deiner Fantasie. Und dann muss man dazu natürlich auch, damit das Kind es leichter schafft, eine entsprechende Ästhetik schaffen, eine transformierende Ästhetik. Uns hat man da nach dem Krieg, überall, also seit dem Krieg, setzt man uns überall nur noch Betongebäude, Schulen, auch Kirchen, nur noch nackte Betongebäude, weil da also nichts mehr transformierend sein soll, sondern wir sollen nur eingekastelt werden. Und hier sagt man es, jetzt wollen wir aber die Jungen, die Kinder, die wollen wir jetzt in ihrer Fantasie fördern, denen geben wir jetzt viel Farbiges und vieles, was sie anregt. Das sind dann diese Personen, die so gekleidet sind, das ist transformierende Ästhetik. Früher hat man nur Clowns gehabt, und die sozusagen eher was Gutes vermitteln wollten, nur Fröhlichkeit vermitteln wollen. Jetzt will man was anderes vermitteln, nicht nur Fröhlichkeit, sondern alle Normalität sprengen. Es ist gleichsam, wenn ich es theologisch sagen will, es ist gleichsam der Teufel, der alle Moral Gottes dem Menschen austreiben möchte. Alle Moral ist nicht da. Der Teufel sagt immer, mach alles, wozu du Lust hast. Der Teufel ist der die Lust ohne Moral, ohne Verstand propagieren möchte. Klammer wieder zu, also transformierende Ästhetik. Ermuntere strategischen Trotz, also Regeln brechen. Ja, wenn da eine Regel ist, brich doch mal, schau mal, was passiert. Auf Dauer wirst du dich doch durchsetzen. Scham überwinden. Scham ist natürlich auch etwas, was die für einen Mutus halten, was die brechen wollen. Also Scham, ja, muss weg, steht auch. Sie wollen es einfach weghaben, weil sie dadurch die Menschen schwächen und selber an Macht erlangen. Und dann sagt dieser Artikel noch, das eigentliche Ziel von diesen Drag Queen ist nicht Empathie. Also verkauft wird ja die Drag Queen Story, aber indem man sagt, ja, man will da Verständnis gewinnen für queer Menschen und so etwas. Also Empathiefähigkeit herbeirufen. Und in diesem Artikel schreibt der Autor, naja, also eigentlich ist unser Ziel nicht Empathie, sondern unser Ziel ist, die Kinder dazu anzuregen, das Queere in sich zu verwirklichen. So wie ich es jetzt also auch schon, das Queere heißt immer das Unnormale. Alles, was irgendwie so wach kommt, was auch nur ein vorbeifliegender Trieb ist, sofort einfach mal verwirklichen. Und Auflösung der Identität, also dieser herkömmlichen bürgerlichen Identität oder christlichen Identität, das auflösen und dann queer leben lernen. Die Menschen erfinden sich selbst. Deswegen tätowieren sie sich auch so. Mancher gibt sich auch, dann erfindet sich selbst neu, weil er auf einmal sagt, ja, alles, ich wurde ja so viel unterdrückt, vielleicht war das auch eine Unterdrückung, dass man mir gesagt hat, ich sei ein Mann, vielleicht bin ich gar kein Mann. Oder dann wollen sich die Kinder in ihrer Krise, in die sie dann geworfen werden durch diese Pädagogik, wollen sie sich selbst neu erfinden. Und mancher sagt dann vielleicht auch, ja, jetzt bin ich eben ein Fuchs oder ein Drachen. Es kommt auch hinein, also Transspezies, dann ist es nicht nur zum anderen Geschlecht, sondern das ist der nächste Schritt oder ein weiterer Schritt in eine andere Spezies hinein. Es gibt alles. Also das ist, wie gesagt, wieder, wenn Sie davon erzählen, kommen natürlich wieder einige und sagen, eine Verschwörungstheorie kommt sicher von der AfD oder so. Nein, das ist nicht so, sondern die Wirklichkeit ist nicht immer schlimmer als man denkt, aber die gehen ganz zielgerichtet in diese Richtung. Deswegen kommen die behäbigen, bürgerlichen und Konservativen gar nicht hinterher. Also ohne Regeln, ohne Moral, ohne Verstand leben, lebt sich viel besser. Ist alles nur ein Unterdrückungsmechanismus. Ich komme zum Schluss und ich habe jetzt natürlich keine einfache Botschaft. Also das sind ja sehr böse Dinge, die ich dargestellt habe. Also ich habe sie am Anfang als böse dargestellt. Ich meine auch, dass sie böse sind. Und aus christlicher Sicht würde ich sagen, das ist so. Das Böse ist stark in der Welt. Und wir müssen aber das Böse immer auch als Aufgabe betrachten. Also es wird dadurch nichts Gutes, aber auch der Kampf gegen das Böse ist etwas Gutes, obwohl das Böse etwas Schlechtes ist. Und diese Wahl wird sozusagen nicht diese Aufgabe, die haben wir einfach und wir haben so viel Böses in der Welt, nicht jeder kann gegen alles Böse kämpfen, aber wir müssen dieses Böse auch als Aufgabe betrachten. Gott lässt es zu und es ist unsere Aufgabe, da gegen zu kämpfen und uns dazu zu verhalten. Natürlich, wenn wir Kinder haben oder andere Kinder schützen können, ist unsere erste Aufgabe natürlich, unsere Kinder zu schützen davor und allgemein vor dem staatlichen Bildungssystem und selber Alternativen schaffen, selber die Kinder nach unseren Vorstellungen, nach unseren Überzeugungen mit unseren Mitteln erziehen. Also selber erziehen und mit anderen Menschen zusammen Institutionen und Werke und Initiativen aufbauen, womit wir unsere Kinder und möglichst viele andere Kinder auch schützen können vor solchen Angriffen und sie selbst stark und mit der richtigen Orientierung heranziehen. Dazu gehört auch, dass wir Sexualmoral verbreiten. Manchmal gibt es Versuche, dass wir sagen, wir brauchen bessere Sexualerziehung. Stimmt irgendwie auch. Natürlich müssen wir den Kindern auch was über Sexualerziehung erzählen. Aber was vor allem nötig ist, ist die gesunde Sexualmoral. Sexualmoral müssen wir offensiv verbreiten, unseren Kindern erklären und anderen Menschen erklären, weil die Menschen sind ja in Wirklichkeit, ist ja nicht so, dass dieses Volk völlig gesund lebt und glücklich ist mit ihrer Familien- und Sexualmoral. Es geht ja alles drunter und drüber und das Unglück steckt ja überall in unzähligen Situationen drin. Die brauchen ja die Sexualmoral. Die Menschen bräuchten die normale Sexualmoral, die unsere Väter über Generationen hinweg gelehrt haben. Die bräuchten die Menschen ja, um ihr Leben vernünftig führen zu können. Und die müssen wir verbreiten, ohne uns zu schämen dafür oder ohne sie als irgendwas Mysteriöses darzustellen. Das ist ganz pragmatisch, ganz vernünftig. Und dann natürlich, wenn wir hier in der Auseinandersetzung mit dem Phänomen Frühsexualisierung sind, müssen wir andere darüber aufklären. Es findet wirklich statt. Wenn die Leute ungläubig sind, sie so lange mit der Nase draufstoßen, bis sie es wirklich kapieren und wirklich glauben, muss man sie darüber aufklären. Darüber aufklären, dass es nicht nur Irrtümer sind, die dazu führen. Wenn mal genug Menschen aufwachen und das nicht mehr wollen, hat das eine große geistige und dann auch politische Kraft. Aber Betonung auf geistige Kraft. Es ist auch ganz nützlich, sich mal zu fragen, wie es dazu kommen konnte. Wie konnte es in unserem oder in Ihrem Land dazu kommen? Was war denn in den letzten 50 Jahren mit den Christen und mit den Konservativen und den Bürgerlichen? Die haben ja nichts erreicht, haben dem ja null Widerstand entgegengeboten. Nichts. Haben ab und zu mal sich getroffen, haben dann gesagt, ja, das ist ein bisschen traurig oder es geht doch in die falsche Richtung oder so schlimm wird schon nicht sein oder das Pendel wird schon wieder zurückschwingen. Es schwingt überhaupt nichts zurück, weil nämlich die einfach die falsche Strategie gewählt haben oder warum auch immer. Ich sage nur mal hinterfragen, was haben denn die Christen und die Konservativen gemacht, sodass es so weit kommen konnte. Und dann natürlich die Sexualerziehung schon, also bekämpfen, soweit man das kann, aber die sind natürlich jetzt politisch schon sehr fest verankert. Also in den Ministerien und so, da ist das jetzt schon sehr fest auch in Papieren, in Beschlüssen drin. Also dagegen zu kämpfen ist sicher gut, um noch Schlimmeres zu verhindern, aber gleichzeitig auch wissen, es ist einfach schon 50 Jahre zu spät und so, dass man sehen muss, wie viel kann man überhaupt noch erreichen. Wichtig ist es auf alle Fälle, den Freiraum für Alternativen sich frei zu kämpfen. Also wahrscheinlich ist es jetzt, sollte man mehr Energie, also zumindest genug Energie darin stecken, dass man seine Kinder überhaupt noch selber erziehen darf und aus den staatlichen Schulen rausnehmen darf, soweit das, so wo das eben nötig ist. Also das ist dann das andere Feld. Also Privatschulen aufbauen, Möglichkeit für Homeschooling, beides betreiben. Beides parallel ist für verschiedene Kinder und für verschiedene Geschmäcker gut. Da muss man auf alle Fälle was tun. Das schon als Hinweis, das haben aus meiner Analyse jetzt die Konservativen und die Christen in den letzten 50 Jahren in Deutschland versäumt. Die haben immer nur gemeint, ja, wenn wir es dem Kultusminister gut genug erklären, dann wird alles wieder gut, dann wird wieder Sexualmoral in den Schulen erklärt werden. Anstatt und an der alten Schulpflicht haben sie aber festgehalten und jetzt haben sie das Problem, dass ihre Kinder in der Schule also nicht so erzogen werden, wie es gut wäre, und sie aber trotzdem in diese Schulen hin müssen. Das ist mein Schlusswort und ich stehe gerne für weitere Diskussionen zur Verfügung. Applaus